auf seiner Seite. Amen. Ein Bibelvers, ich liebe diesen Bibelvers. Der Bibelvers, der geht mir ziemlich nahe in den letzten Wochen. Und zwar, schaut mal, im 2. Mose 25, Vers 8 steht: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und wieso mir der so nahe geht, ist, glaube ich, weil er das widerspiegelt, wo wir uns gerade befinden. Weil das ist ein Bibelvers, beziehungsweise das ist, wo Gott den Israeliten gesagt hat, die eigentlich keinen permanenten Wohnsitz hatten, keinen permanenten Wohnsitz für Gott, keinen permanenten Wohnsitz für sich selber. Und Gott sagt zu ihnen: Hey, ich will, dass ihr mir ein Heiligtum macht, dass ich da drin wohne. Und für mich ist es so, egal wo wir, so wie die Katharina am Anfang gesagt hat, egal wo wir hingehen, was wir hier machen ist, wir tun einfach nur ein Heiligtum vorbereiten, dass er hier drin wohnt. Und egal wo wir hingehen, ob es in den nächsten Wochen und Monaten, egal ob es ein Schulgebäude sein wird, ob es ein Rathaus sein wird, ob es Gemeindegebäude, egal ob es draußen sein wird, aber was wir machen ist, wir bauen ihm ein Heiligtum, damit er hier wohnt. Und ich bin einfach begeistert, einfach für, vor allem glaube ich, für das kommende Jahr, einfach, dass Gott wirklich, wirklich neue Bereiche öffnet. Aber was hier drin steht und was mir nahe geht, ist, dass wir machen. Das bedeutet, es ist nicht etwas, okay, hey, wir sind hier und Gott macht, sondern wir machen, dass er hier drin wohnen kann. Wir machen, das bedeutet, hey, wenn wir hier die Technik hinschleppen, dann ist es Gott, wir bereiten dir ein Heiligtum vor. Wenn wir die Stühle aufstellen, Gott, wir bereiten dir ein Heiligtum vor. Wenn wir einfach Leute begrüßen, Gott, wir bereiten dir ein Heiligtum vor, damit du hier wohnen kannst. Und genau das ist es, wieso ich so begeistert bin, einfach für die kommenden Wochen und Monate. Aber gleichzeitig will ich, okay, Gott, hey, was ist das, was wir machen müssen, dass du erstmal du dich wohlfühlst? Das ist so die Priorität, okay? Du musst dich hier wohlfühlen. Und das Nächste, dass Menschen, die reinkommen, dass sie sich wohlfühlen. Genau, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen, die reinkommen, dass sie eine Begegnung mit dir haben und all diese Sachen. Und dafür sind wir notwendig, weil hier steht, ihr sollt machen. Und das finde ich gigantisch, weil das ist etwas, was irdisch ist und weniger himmlisch. Das bedeutet, ich bin einfach so dankbar, weil vor allem die Leute, die einfach früh morgens kommen, die schon um 7:30, 8:00 anfangen zu schleppen und so weiter und einfach hier einen Einsatz erbringen, weil was sie machen ist, sie machen und bauen dem Herrn ein Heiligtum. Und das ist gigantisch. Und ich bin einfach begeistert, weil ich weiß, dass das Heiligtum immer größer sein wird. Immer größer sein wird, immer größer sein wird und die Menschen, immer mehr Menschen hineinkommen werden. Amen. Deswegen, ich würde euch einfach auch bitten zu beten, weil was wir wollen eigentlich ab Dezember, höchstwahrscheinlich Dezember, mindestens für 5-6 Monate wollen wir in der Katharinenschule. Da haben wir jetzt die Aula und die Mensa besichtigt und es wäre echt perfekt, dort einfach das Heiligtum für den Herrn aufzubauen. Okay? Für viele heißt es, hey, das ist viel näher. Genau, für viele heißt es viel mehr Parkplätze. Für die Kinder heißt es ein riesen Spielplatz davor. Und für das Heiligtum bedeutet es, sind viel mehr Menschen, die in der Umgebung leben und die wir einladen können. Amen. Halleluja. Deswegen, hey, seid wirklich, ja, dieser Bibelvers, lass diesen Bibelvers in unserem Herzen, hey, wir wollen ihm ein Heiligtum bauen. Okay, Herr, wo kann ich mitbauen? Was kann ich machen, damit dieses Heiligtum aufgebaut wird, wo du kommen kannst und sagen, hey, hier will ich wohnen. Hier, ich weiß, ich mache die Tür zu und hier bleibe ich. Und das ist mein Hauptding. Und wenn Gott irgendwo wohnt, dann weiß ich, Menschen kommen von alleine hin. Amen. Wir sind in der Serie. Die Serie ist handelt von Engeln und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über Natürliches und über Übernatürliches sprechen, so wie Jesus gesagt hat, beziehungsweise Paulus über Jesus gesagt hat, dass alles durch ihn geschaffen wurde, alles in den Himmeln und alles auf der Erde. Alles wurde für ihn, zu ihm und durch ihn geschaffen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir einfach Verständnis haben, wie wir Königreich ausbreiten, aber gleichzeitig Verständnis haben, wie funktionieren sozusagen die himmlischen Regionen, okay? Und zwischen hier Erde und Himmel, da läuft unheimlich viel Party ab, okay? Da sind die Engel dabei, Sachen zu machen. Engel sind dabei, zu wirken. Engel sind dabei, sind einfach überall. Für uns, sagen wir mal, aus dem Westen ist es sind Engel und das Übernatürliche, würden wir fast sagen, so ein bisschen in den Hintergrund geraten, okay? Was ich aber nicht ganz so sehe. Warum? Weil es wird mehr Geld ausgegeben für esoterische Bücher, esoterische Sachen, als für Medikamente im Westen. Was schon mal krass ist. Weil wenn man weiß, dass heutzutage im Schnitt, pro Person im Schnitt im Westen, vor 100 Jahren gab es 0,5 Tabletten, die eine Person im Schnitt zu sich genommen hat pro Tag, vor 100 Jahren. Heute sind wir bei 7. Das heißt, es ist unheimlich, wie sie, die Pharmaindustrie, so wie sie sich entwickelt hat, wie sich das ausgebreitet hat, verdient unheimlich viel Geld. Aber es wird mehr Geld fürs Esoterische, fürs Übernatürliche ausgegeben, als für Medikamente, was für mich, das ist krass. Vor allem, weil wir denken, hier bei uns im Westen, das Übernatürliche, das wird irgendwie im Hintergrund, gerät immer mehr im Hintergrund und das Natürliche ist wichtig, aber irgendwie ist irgendetwas in den Menschen drin, das einfach nach diesem Übernatürlichen Ausschau hält. Irgendwie so in dem Großteil, der Mensch weiß einfach, hey, es gibt irgendwie mehr, da ist irgendwie mehr als nur das Natürliche. Da ist irgendwie, und ich glaube, dass wir Christen die Bibel uns ganz klar aufzeigt, hey, da ist mehr. Und ich glaube, da gibt's mehr. Und ich glaube, da sind unheimlich viele Engel, die Gott uns zur Verfügung stellt. Wieso glaube ich das? Als allererstes, weil Jesus darüber redet. Für mich wäre das eigentlich schon genug, aber die Bibel redet noch viel mehr als Jesus selbst über die Engel. Und das finde ich halt gigantisch. Und heute will ich einfach nur ein paar Sachen über Engel sagen und über Engel mitteilen, weil das Ding ist, zwischen hier und dem Thron Gottes, da geht sowas von Aktion ab, okay? Wenn du dir allein das Buch Daniel durchliest oder allein Hesekiel durchliest oder dir das Buch der Offenbarung durchliest, was da alles abgeht zwischen uns und dem Thron, das ist gigantisch. Einfach so, und da siehst du einfach auch, was könntest du dir bildlich vorstellen, aber das ist meine persönliche Meinung, ist, dass die Personen, die das erlebt haben, gesehen haben, auf irgendeine Art und Weise, dass sie versucht haben, mit ihren Worten, mit das, was in ihnen drin ist, das zu beschreiben, was da abgeht, aber eigentlich kann man das mit unseren natürlichen Worten, mit unserem natürlichen Verstand gar nicht ergreifen, wie das abgeht, okay? Wieso glaube ich, das haben die das mit ihren eigenen Worten beschrieben, weil sie einfach das genommen haben, was sie gesehen haben, verglichen haben mit dem, was sie kennen, mit den Farben, mit den Materialien und all diesen Sachen. Und wie ich euch schon mal gesagt habe, als allererstes, was ich beschrieben hätte, wäre definitiv die Schuhe der Engel gewesen. Aber für die waren Schuhe nicht so wichtig wie heutzutage für mich. Aber das ist so, dass da laufen so viele Dinge ab. So viele Dinge ab. Und jetzt gerade, müssen wir verstehen, ist, dass jeder von uns hat seine Engel irgendwie, beziehungsweise es sind Gottes Engel, aber die uns zur Verfügung gestellt werden, aber mitgebracht. Unsere Kinder haben Engel. Und das ist so, wow. Der verrückte Herr, halleluja. Aber wie Engel arbeiten, wie Engel wirken, ist in vollständiger Ordnung. Das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass Engel total angezogen werden. Engel werden nicht nur angezogen, aber auch aktiviert durch eine Ordnung in der Himmelswelt. Was bedeutet das? Schaut mal, 1. Korinther 14, 33 steht. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt, im Himmel läuft alles nach Gottes Ordnung ab. Das bedeutet, die Engel sind komplett vereinnahmt mit Gottes Willen, mit Gottes Ordnung und in dem wandeln sie. Da gab es mal einen Engel im Himmel, der das nicht ganz so gesehen hat. Und wisst ihr, was das ist? Das Ding, ja genau, und er war mal im Himmel und er wohnt da nicht mehr. Weil er sich einfach nicht mehr an diese Ordnung halten wollte, weil er einfach so schön war, von seinem Wesen, dass er möglicherweise ein Spiegel gesehen hat und gesagt hat, Spiegel, Spiegel an der Wand, weil ich der schönste Engel im ganzen Himmel. Und der Spiegel hat ihn angelogen. Halleluja. Und das ist so, hey, sie lieben Ordnung. Warum? Weil sie Ordnung in ihrer DNA haben. Weil sie sehen, dass Gott in seiner mannigfaltigen Weisheit, so wundervollen Art und Weise alles so geschaffen hat, dass sie ganz genau wissen, wir wollen genau da drin leben, das ausleben, weil wir wissen, es gibt keinen besseren Bereich, beziehungsweise nichts, keine bessere Meinung, keinen besseren Willen, keine bessere Aktion als das, was Gott uns aufgetragen hat. Und eins der Dinge ist, was wir einfach auch sehen, ist, dass in der Engelswelt gibt es Hierarchien. Es gibt Hierarchien, weil es ist ein Königreich. Es ist ein Königreich, also gibt es Hierarchien. Und die alle Engel, die übrig geblieben sind, und das sind die meisten damals, bevor sozusagen der Engel, der oben nicht mehr wohnt, weggegangen ist, beziehungsweise rausgekickt wurde, wie auch immer, ich glaube, dieses Wort gibt es vielleicht gar nicht mehr, rausgeschlagen, würde ich sagen. Diese Engel, die haben kein Problem damit, dass es eine Hierarchie gibt, weil sie ganz genau wissen, hey, das ist der perfekte Wille, das ist die perfekte Ordnung Gottes. Und schaut mal einfach mal, ich kann euch nicht sagen, hey, das ist die Engelstruktur beziehungsweise Hierarchie, wie sie definitiv ist, weil es gibt viele Meinungen. Es gibt, nehmen wir zum Beispiel auch die alte Kirche, wenn wir uns die Kirchenväter annehmen, sogar sie sind sich nicht ganz sicher über gewisse Engelstrukturen, okay, Hierarchien, ist jetzt die Hierarchie über der oder die über der und so weiter. Aber wir können definitiv einfach einen gewissen Überblick sehen. Aber wir sehen zum Beispiel auch im Kolosser 1,16. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Was wir hier sehen ist, ich werde wahrscheinlich einige Bibelstellen haben und es geht aber um Engel. Wir könnten viel über diese Bibelstellen sprechen und sie auseinandernehmen, aber wir wollen uns einfach auf die Engel konzentrieren. Und was wir hier sehen ist, dass Paulus einfach gewisse Hierarchien auflistet zum Beispiel. Er sagt, hey, alles Sichtbare und Unsichtbare ist geschaffen worden durch ihn. Es seien Throne, Herrschaften, Gewalten oder Mächte. Das sind unter anderem vier Ränge in der Himmelswelt. Okay? Und ich persönlich glaube, dass der höchste Rang in der Engelswelt, könnt ihr euch vorstellen, was das ungefähr ist? Der höchste Rang? Okay, das ist keine Fangfrage. Bisschen vielleicht. Nein, okay. Der höchste Rang, das ist meine persönliche Meinung, der höchste Rang in der Himmelswelt ist der Engel des Herrn. Ich glaube, dass es keinen Engel gibt, der vom Rang her höher ist wie der Engel des Herrn. Weil du siehst, dass der Engel des Herrn, wenn du ihn in der Bibel siehst, dass er so von glorreich ist, wahrscheinlich so nah bei Gott wohnt, so nah, so von Gottes Bild, von Gottes Leuchten, von Gottes Strahlen, sowas von eingenommen wurde, dass wenn er vor Menschen tritt, dass Menschen automatisch sich vor ihm niederbeugen. Und er ihnen sagen muss, hey, steht auf, weil nur Gott ist anbetungswürdig. Und ich glaube, dass der Engel des Herrn einfach der Engel ist, der den höchsten Rang hat. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube einfach, das, was ich da sehe in der Bibel ist einfach wirklich, wenn's so richtig krass wird. Und wenn Menschen richtig krass reagieren, dann ist der Engel des Herrn, reagieren sie so krass auf den Engel des Herrn. Das zweite und der dritte Rang da ist man sich oft unschlüssig. Der zweite oder dritte Rang, wie sehen Seraphim oder Cherubim? Sind es Cherubim oder sind es doch Seraphim? Wer ist jetzt doch sozusagen höher im Rang? Okay? Und wir sehen den Cherubim. Cherubim ist zum Beispiel das erste Engelswesen, das man in der Bibel überhaupt, von dem man überhaupt in der Bibel liest. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, wo es ist? Und zwar, das ist im Garten Eden. Sie sind diejenigen sozusagen, die den Garten Eden, beziehungsweise den Garten in Eden, bewachen. Okay? Unter anderem mit dem zuckenden Schwert steht da. Naja, anyways. Auf jeden Fall, das sind die Cherubim. Und dann sehen wir sie in Hesekiel sehen wir die Cherubim. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Jesus wiederkommt, Jesus kommt auf einem Cherubim wieder. Steht im Psalm. Okay, manche gucken mich so an, manche machen so. Okay, die so gucken, fragen nachher die so machen, wo steht. Okay, das ist ganz wichtig. Und Cherubim sind unter anderem sehr nah am Thron Gottes. Seraphim zum Beispiel. Wisst ihr, was Seraphim bedeutet? Die Brennenden. Die Brennenden. Das heißt, sie sehen aus wie feurige, unter anderem wie feurige Schlangen. Okay, beziehungsweise manche würden sagen, wie feurige Drachen und so weiter, aber wiederum ich glaube, dass das einfach nur ein Bild ist, wie Menschen etwas beschreiben auf Grundlage dessen, was sie kennen und eigentlich mit ihren eigenen Worten gar nicht offenbaren könnten, was das eigentlich, wie das ist, genau, weil einfach das Natürliche, begrenzt ist, limitiert ist, um das Übernatürliche zu beschreiben. Und dann haben wir die Seraphim, sehen wir zum Beispiel in Jesaja 6. Seraphim, für sie ist es unheimlich wichtig. Heiligung und Heiligkeit ist für die unheimlich wichtig. Heiligung und Heiligkeit. Wir sehen es sogar, dass Jesaja in Jesaja 6, dass Jesaja, als sich die Himmel geöffnet haben und er stand vor dem Thron und er sagt, wow, ich bin einfach nur ein Mensch mit unreinen Lippen. Und obwohl er einer war, der wirklich nach Gott Ausschau gehalten hat, aber er sagt, hey, ich bin nur einer, der mit unreinen Lippen. Und hier kommen die Seraphim, nehmen eine Kohle und legen sie ihm auf die Lippen, damit er gereinigt wird, weil ihnen ist Heiligkeit so viel, so wichtig. Und das ist das, wo sie vorm Thron stehen. Will jemand vom Thron Gottes dahin kommen, wirst du irgendwann mal Seraphim begegnen. Ob du siehst oder nicht siehst, umso weiter du kommst in Gott hinein, umso mehr Offenbarung du von Gott bekommst, umso mehr du Einheit mit Gott bekommst, umso mehr du von Gott siehst und wahrnimmst und so weiter, wirst du zwangsläufig, ob du es merkst oder nicht merkst, wirst du an solche Engelswesen treten. Weil, warum? Weil sie sind unter anderem da, die den Zugang zum Thron beschützen. Aber auch den Zugang zum Thron für uns frei halten. Aber gleichzeitig die Ordnung Gottes sozusagen bewahren. Wie die Seraphim, die dann sagen, okay, pass auf, hey, da muss noch ein bisschen Reinigung, um voranzugehen. Und das ist das, wo, ich weiß nicht, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr über die unterschiedlichen Gegenwarten Gottes, als ich gesprochen habe. Gibt es überhaupt eine Mehrzahl von Gegenwarten? Gibt es gar nicht? Auf jeden Fall habe ich es jetzt erfunden. Auf jeden Fall, die Bibel spricht einfach von unterschiedlichen Formen der Gegenwart Gottes. So, jetzt haben wir es. Und es gibt diese Gegenwart, diese Allgegenwart, ohne die wir überhaupt nicht leben können. Und in dieser Allgegenwart kannst du leben, wie du willst, sozusagen. Du kannst dieser Allgegenwart Gottes nicht entfliehen. Und dann gibt es die erfahrbare Gegenwart Gottes, wo Menschen einfach dieses Bewusstsein haben, hey, dass sie irgendetwas Übernatürliches erfahren haben. Und dann nennen sie es möglicherweise Schicksal, dann nennen sie es Zufall und all diese Sachen. Und da siehst du, das ist einfach erfahrbare Gegenwart Gottes, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es diese persönliche Gegenwart Gottes. Diese persönliche Gegenwart Gottes, wo du in dieser Allgegenwart, in dieser erfahrbaren Gegenwart, aber diese persönliche Gegenwart Gottes hast, wo du wirklich Gott erfährst als den lebendigen Gott. Und es ist so von Gott so unheimlich einfach gemacht, all diese Gegenwarten zu empfinden. Die Allgegenwart, du kannst ja hier nicht entfliehen. Die erfahrbare Gegenwart ist so notwendig für uns alle Menschen, vor allem wenn ich manchmal darüber nachdenke, für uns Kinder. Weißt du, ich als Kind bin von einem Auto angefahren worden, ich bin durch die Scheibe mal geschuckt worden und nicht komplett durchgeflogen, aber habe sie kaputt gemacht mit meiner Hand. Und so viele Sachen sind Kindern unter anderem passiert, und ich glaube, dass da die schützende Hand Gottes beziehungsweise Gegenwart Gottes einfach in so vielen Situationen und Momenten uns bewahrt, übernatürlich bewahrt, von dem wir überhaupt nicht bewusst sind. Und dann gibt es diese persönliche Gegenwart Gottes, die bei mir sozusagen einen Fluss von Tränen freigesetzt hat, als ich mit 19 Jahren einfach Gott begegnet bin. Und ich habe schon immer an Gott geglaubt. Ich habe sogar den Papst bei mir im Geldbeutel gehabt, immer sein Bild. Nachts, egal ob ich von der Disco kam oder von noch schlimmeren Orten kam, nach Hause kam, morgens kam, sagt meine Mama hat immer gesagt, hey, wieso bist du so spät nach Hause? Und ich sagte, das war gar nicht spät, es war 6 Uhr morgens, es war ziemlich früh. Aber egal von wo ich kam, saß ich da auf meiner Couch beziehungsweise mit meinem Bett, und ich hätte nicht einschlafen können, ohne dass ich gebetet habe. Ich musste einfach immer beten, und das war manchmal so schwierig, weil mir wurde beigebracht, pass auf, du kannst nicht einfach nur leiern, sondern du musst, das, was du sagst, muss dir durch den Kopf gehen. Könnt ihr euch vorstellen, 6 Uhr morgens, nach ein paar Jackie Colas und dann Orangina Wodka und so weiter, kommst du nach Hause, hast das ganze Zeug irgendwann mal auf dem Weg zurückgelassen. Und dann bist du einfach nur froh, nach Hause sie zu Hause angekommen zu sein, okay? Oder kennt ihr das? Oder da bin ich zu Hause angekommen und ich weiß, und ich muss mit dem halboffenen Auge schlafen, weil wenn ich alles zumache, dann dreht sich bei mir alles um. Okay, anyways. Und könnt ihr euch vorstellen, um diese Zeit, so die Sünder lachen alle, Halleluja. Und in diesen Momenten hätte es sowieso auch keine Möglichkeit gegeben, dass ich es nicht gemacht habe, aber das war sowas von anstrengend, weil das Ding ist, ich bin ständig eingeschlafen und ich so, oh Gott, bitte vergib mir, weil ich habe jetzt den letzten Satz, den ich gesagt habe, über den habe ich nicht nachgedacht und habe wieder von vorne angefangen. Und meine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich wirklich mich gezwungen habe, so das Vaterunser komplett durchgebetet zu haben, dass ich an jedes Wort gedacht habe, obwohl ich keine Ahnung habe, weißt du, ich habe manchmal überlegt, Vaterunser im Himmel. Okay, wie stelle ich mir das jetzt vor? Was ist denn so? Geheiligt werde dein Name. Wow. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Da bin ich oft hängen geblieben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, Döner hätte ich auch manchmal gern. Aber so, das sind so Sachen, wie ich darüber nachgedacht habe. Aber ich meine, das war so schwierig, so schwierig, so schwierig. Und trotzdem war das die erfahrbare Gegenwart Gottes für mich, aber nicht die persönliche Gegenwart Gottes. Und als dann diese Gnade Gottes mir sowas mich von eingenommen hat, als ich 19 Jahre alt war, manche von euch haben mich, wer war das? Ein paar von euch haben mich damals gesehen. Ich kam an, so lange Locken, weißt du, blonde Locken bis hierher, kann man sich nicht vorstellen, ja, aber das war so. Keine Perücke. Bunte Hosen, die waren echt cool, heute könnte ich sie nochmal. Karierte Hosen, weißt du, so. Oben ein enges Oberteil, weiß, aber ich war kein Fitnessstudio-Typ oder so. Und dann hatte ich so einen braunen Mantel mit Fell, weiß man so. Ich kam da an und als ich ankam, hast du es nicht nur daran gemerkt, wie ich aussah, sondern auch, wie ich geduftet habe. Also, aber als mich die Gegenwart Gottes, als mich diese persönliche Gegenwart eingenommen hat, da war mir das alles sowas von egal, dass ich einfach nur 3 Tage wirklich geweint habe. Mein Kumpel ruft mich abends an und sagt, hey, wo bist du? Weil wir haben ja dieses Meeting vereinbart. Ich so, da war ich Moslem. Ich so, und ich kann nicht. Ich habe Jesus kennengelernt. Ich so. Und mein Umut sagt zu mir, wie er es also Straßensprache, das ist genau, das bin ich dich, okay, sagt das, du Idiot, komm jetzt, ich warte hier im Bordell auf dich. Und jetzt wie krass das ist, dass dieser Himmel, und ich glaube nicht, dass ich der Schlimmste auf der Welt war, weil ich war schon immer verblendet, wie ich war. Ich dachte immer, ich war ein ganz guter. Und ich war so verblendet, aber Gott dass ich so einen Lebensstil geführt habe, dass ich so war, dass Gott mich beglückt hat mit seiner persönlichen Gegenwart. Und mich sowas erwischt hat. Ich musste nichts dafür tun. Ich hätte nichts dafür machen können. Und dann gibt es diese eine Gegenwart. Und das ist diese, die ich ja abschreckende Gegenwart Gottes nenne, dass du eine Gegenwart Gottes siehst, die ist nicht für jedermann. Du siehst, dass Leute Angst haben sogar, obwohl sie an Gott glauben, obwohl sie eine Begegnung mit Gott hatten, aber sie haben Angst, dahin zu treten, weil sie wissen, Gott ist so heilig, Gott ist so wunderbar und dieser Weg, der ist einfach beschützt durch Seraphim und Cherubim, die nichts anderes machen, als die Heiligkeit Gottes aufrechtzuerhalten. Und dann siehst du Mose, der sagt, komm, wir gehen alle dahin und dann irgendwann mal, als sie diesen Donner hören, die Blitze hören, das Beben hören und dieses Erdbeben hören, sagen sie, Mose, geh du, wir bleiben hinten. Und sie gewusst haben, dass Mose da hineinging, das ist sowas von heilig, sowas von krass, dass Mose 40 Tage, 40 Nächte war, kam er nicht zurück, sie haben sich gedacht, er ist sowieso tot. Und es ist zu heilig, wie kann jemand da nach vorne gehen? Aber es ist einfach nicht nur das, sondern es ist, dass diese Engel, es gibt die Engel, die das beschützen und die wissen ganz genau, hey, du, wir müssen doch eine Heiligung durch, wir müssen doch eine Reinigung durch, wir können nicht einfach so kommen, wie wir sind, sondern wir gehen, weil wir ihn umso mehr lieben und deswegen sagen wir, wir leben unser Leben nieder. Und das ist da, wo diese wo diese Engel oder wo Engelswesen einfach dafür da sind, die Cherubim, deswegen sind die Cherubim, wurden sie hingestellt vor den Garten in Eden, damit niemand reinkommt. Nicht damit niemand reinkommt, sondern damit niemand reinkommt, der in einer unwürdigen Art und Weise da hineinkommt. Deswegen kam Jesus, und wir wissen ganz genau, wir sehen in Offenbarung, dass wegen Jesus, durch Jesus, haben wir wieder diesen Zugang dorthin, um zu essen von den Früchten des Baumes des Lebens. Das ist einfach gigantisch. Und dann sehen wir, wie vorhin, wir sehen Throne, wir sehen Herrschaften, wir sehen Mächte, wir sehen Gewalten. Dann sehen wir zum Beispiel auch Fürsten, und dann sehen wir einfach auch noch Engel. Einfache Engel, von denen die Bibel jetzt nicht spricht oder sie irgendwie anders beschreibt oder bewertet, sondern sie werden einfach nur Engel genannt. Und dann gibt es die Erzengel. Und manche sagen, die Erzengel sind unter anderem ein Rang. Ich persönlich glaube, dass Erzengel die Aufseher bzw. die Ersten, die Generäle sind von jedem anderen Rang. Ich glaube, dass jeder Rang hier hat einen Erzengel. Ich glaube, dass die Cherubime hatten einen Erzengel. Ich glaube, Satan zum Beispiel oder Lucifer, wie auch immer du ihn nennst, er war ein Erzengel der Cherubim. Oder dann heißt Seraphime, glaube ich, haben Erzengel, weil Erz bedeutet der Erste. Erste, beziehungsweise der Anführer, der Erste, der Anführer, der General. Und deswegen glaube ich, dass jeder andere Rang hat einen Erzengel. Und wir wissen zum Beispiel, Michael ist ein Erzengel. Viele glauben, dass Gabriel ein Erzengel ist, obwohl die Bibel, soweit ich weiß, nicht davon spricht, aber über Michael sagt die Bibel, dass es ein Erzengel ist. Und schaut mal, aber es gibt zum Beispiel, die Juden haben eine andere Reihenfolge. Bei den Juden, und zwar, das ist jetzt ein bisschen komplexer, ist, denn ihr erster Reich ist die Hayot HaKodesh. Okay, und das sind die Cherubime in Hesekiel 1 und in Hesekiel 10, die du siehst. Oder dann siehst du in Hesekiel 1 und in Hesekiel 10, siehst du auch andere Engel, das sind die Hofanim. Und die Hofanim sind im Judentum sind sozusagen der zweite Rang der Engelstruktur. Und dann siehst du die Hashmalim. Und das ist in Hesekiel 1,4, das ist der Anblick von glänzendem Erz, beziehungsweise Metall. Dann hast du die Seraphim, dann hast du die Malakim. Malakim, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind die Boten. Malak ist der Bote. Und dann die Elohim. Elohim ist unter anderem auch Gott, aber es sind die göttlichen Wesen, die Elohim, die ebenso Engel sind. Und dann haben wir die Benai Elohim, die Söhne Gottes, von denen du auch in Psalm 82 liest. Oder in Hiob 1,6. Und dann haben wir zum Beispiel, Cherubim sind im jüdischen Gedankengut die neunte Engelstruktur. Und dann hast du die zehnte sind die Ischim. Das sind die menschenartigen Wesen. Und es ist interessant, dass es bei denen ein bisschen anders dargestellt ist, aber ich glaube, das ist einfach, was es aufzeigt, ist, dass wir nicht klar und eindeutig wissen, welcher Rang was jetzt ist. Okay, aber dass es definitiv einfach eine gewisse Auflistung gibt. Dann das nächste ist, dass Engel respektieren Autorität. Und das ist so, Engel sind keine Kinder, denen man erstmal Respekt beibringen muss, okay? Sondern Engel respektieren Autorität. Und es geht so weit, schaut mal, in Judas 1,9 steht Michael, aber der Erzengel. Das heißt, der erste der Engelswesen, von welcher Engelstruktur weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er einer mit viel Autorität. Er hatte so viel Autorität, so viel Macht, dass Daniel gebetet hat, dass der Erzengel Michael kommen musste, um Israel sozusagen freizusetzen aus Babylon. Und 21 Tage wurde da gekämpft gegen den Prinz von Persien, steht in Daniel, und sie sind nicht weitergekommen, deswegen mussten sie einen größeren Engel rufen, und zwar den Erzengel Michael, und als er kam mit seiner Himmelsherrscher, dann hat er Remi-Demi gemacht, okay? Und der Engel kam dann durch, kam zu Daniel und hat gesagt, hey Daniel, schon vom ersten Tag an, als du gebetet hast, wurde dein Gebet erhört. Und dieser Erzengel Michael, der so von gewaltig ist, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Respekt vor einem Rang. Das ist heute sogar Kennt ihr die Geschichte als in Apostelgeschichte, als Paulus geschlagen wurde beziehungsweise vor den Hohen Rat kam und er angefangen hat zu antworten und dann hat er eine Schelle bekommen, Schelle, also eine Backpfeife oder wie sagt man auch, eine Ohrfeige, vielen Dank, eine Ohrfeige. Aber Ohrfeige, meistens ist Backpfeife. Naja, anyways. Ohrfeige bekommen und sie so, wie traust du dich vor dem Hohepriester so zu reden? Und er so, ich wusste nicht, dass es der Hohepriester ist. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Einfach auch, weil er Respekt hatte vor Autorität. Das ist so wie wenn, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, bei mir ist es so, ist so, wenn ich nur Polizei sehe, ist so, weißt du, schock, irgendwas ist bei mir. Irgendwas ist bei mir. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich hab ein blütenweißes Polizeiführungszeugnis, okay? Blütenweiß, weißt du, wie mein Shirt? Aber wenn ich Polizei sehe, ist so. Bei mir in der Box, in der CrossFit-Box, also bei CrossFit, sind viele Polizisten. Und wenn ich dann erfahre, das ist so, hey, ich bin jetzt kumpelhaft mit denen, und dann erfahre ich, sie sind Polizisten, ist so, hoppa, Halleluja, ja, Herr Wachmeister. Und das ist einfach Respekt, und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Ich glaube, dass es unter anderem auch in der Schule beigehört. 14 Minuten, ich schaffe nicht, das schaffe ich nicht. Oh, doch, doch. Einfach deswegen ist Schule wichtig, deswegen ist Familie so wichtig, dass in der Familie Respekt beigebracht wird, dass in der Familie sozusagen einfach dieses Benehmen beigebracht wird. Weil wir Kroaten oder Bosnier oder was auch immer wir sind und so weiter, irgendwas sind wir auf jeden Fall, von Adam. Wir sind alle eher so kumpelhaft. Ich kann mich noch erinnern, weil bei uns ist es so, dass wenn du geblitzt wirst in Kroatien und so weiter, oder damals war es so, vielleicht ist jetzt ein bisschen anders, das Erste, was du denkst, oh, nee, ist nicht so, ich krieg einen Punkt in, ich weiß nicht wo, sondern das Erste ist, oh, Schrott, jetzt muss ich wieder 20 Euro, weißt du, Bestellungsgeld, damit er mich war. So, und ich kann mich erinnern, dadurch, dass ich das gewohnt bin, weil ich fahre, davon das sagen. Seit meinem 14. Lebensjahr fahre ich Auto. Meine Oma ist schuld. Meine Oma hat mir mit 12 das Autofahren beigebracht. Okay? Ich kann mich. Meine Oma, die war so groß, okay? Meine Oma war eine kleine, weißt du? Und meine Oma, wie sie gefahren ist, damals gab Automatikautos, gab das jetzt noch nicht so, okay? Ihr Sitz war komplett da vorne. Ich konnte mich nicht reinsetzen, weißt du? Ihr Sitz war komplett da vorne. Und so ist sie gefahren, weil ihre Füße so kurz waren. Aber jedes Mal, wenn sie die Kupplung gedrückt hat, hat das Auto gewackelt. Weißt du, weil sie es nicht komplett durchdrücken konnte, weißt du, also in der Füße waren so zu gut. Und sie hat mir das Autofahren beigebracht. An dem Ort, wo man überhaupt nicht mal Autofahren darf, okay? So, naja, anyways. Auf jeden Fall, ich war das dann gewohnt, okay? Hey, und dann das erste Mal, als ich Bad Cannstatt, kann ich mich erinnern, ich fahre hoch Richtung Fellbach und da Polizei erwischt mich. Und ich das erste habe ich gedacht, okay, hier ist Deutschland, da muss ich ein bisschen mehr geben. Hol 50 Euro! Hol 50 Euro Schein raus! Und mein Cousin sagt zu mir, wage es nicht! Ich so, warum? Sagt er, sei einfach ruhig. Ich habe das befolgt. Junger Fisch, Nachschulung, 4 Jahre Probezeit. Das weiß ich, aber das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich bin einfach echt ein guter Autofahrer geworden. Halleluja. Aber das ist dieser Respekt. Und so ist es ebenso. Die Engel verstehen das. Die Engel verstehen das, dass Respekt vor Autorität einfach eine normale Sache ist. Eine normale Sache ist, dass du, wenn du vor einem Präsidenten stehst, nicht das gleiche ist, wie wenn du von deinem Bruder stehst. Wenn du vor einem Richter stehst, nicht das gleiche ist, wie wenn du vor deinem Vater stehst. Und hier sehen wir, und manchmal sind wir einfach sehr lasch und zu locker vielleicht in so vielen Sachen, weil wir einfach Gnade, Gnade, aber der Witz war richtig gut, den merke ich mir. Halleluja. Sag aber nicht, dass er von dir ist. Aber in der Himmelswelt ist es anders. In der Himmelswelt ist in so vielen Bereichen ist es einfach, gibt es eine gewisse Struktur, gibt es Ordnung, und die es zu befolgen gibt. Weil wenn es nicht so ist, dann können die Engel einfach nicht ihr Werk ausführen, zu dem sie eigentlich ausgesandt sind. Das nächste ist, Engel sind loyal. Engel sind nicht Engel, die mal hier, weiß, mal ein bisschen mit Satan abhängen und mal ein bisschen mit Gott abhängen. Engel sind loyal. Ein für alle Mal. Und schaut mal, Jesus hat es zum Beispiel erwähnt in Matthäus 12, 25 bis 29, wo Jesus darüber spricht, lass uns mal lesen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und schaut mal, was Jesus eigentlich hier sagt. Hier können wir könnten viel darüber reden, aber wenn es nur um die Engelstruktur geht, er sagt: Hey, denn seine Engel sind ihm loyal gegenüber. Gottes Engel sind ihm loyal gegenüber. Hier gibt's nicht so, hey, weißt du mal, so, die kämpfen gegen ihn, weil sie jetzt hier, nein. Engel sind loyale Wesen. Und Engel, wenn sie ausgesandt sind für das Werk, was sie verbringen, ist nicht so, Herr Gott, ich glaube, jetzt hat sich die Situation geändert, ich mach mal, was ich will. Nein, sondern sie machen exakt das, wozu sie ausgesandt sind. Wenn Gott sagt, dann wird das gemacht. Egal, wie die Situation sich entwickelt hat. Das nächste, Engel handeln auf der Erde durch Menschen. Okay? Und wir sehen das, vorhin habe ich, schau mal, 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Oder vielleicht langt auch nur der erste Vers. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, und indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Okay. Ist natürlich wieder hier sehr umfangreich, aber um was es mir hier geht, ist, dass, schaut mal, er sagt, dass manche vom Glauben abgefallen sind, und was haben sie? Auf betrügerische Geister und Lehren geachtet und haben sie freigesetzt. Das heißt, sie, Menschen, haben das gemacht, was sie von gewissen Engeln gehört haben, beziehungsweise von gefallenen Engeln. Doktrine. Aber hier siehst du, dass diese Engel, was sie benötigen ist, um ihr Werk zu vollbringen, benötigen sie Menschen. Und wir sehen das zum Beispiel auch in Daniel 10, 13. Aber der Fürst des Königreichs von Persien stand mir 21 Tage entgegen, und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und hier siehst du das, es ist ein Königreich von Persien, voll von Menschen, das wird von Menschen beziehungsweise regiert, aber darüber steht eine Macht beziehungsweise ein Engelswesen. Das herrscht. Und was machen solche Wesen? Und zwar, sie tun Doktrine, Lehren und solche Sachen tun sie freisetzen, die entgegen dem sind, was eigentlich göttlich ist. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach ein biblisches Fundament haben. Weil wir könnten, vor allem auch bei uns im Westen, wir könnten einfach auf einmal alles akzeptieren, alles tolerieren auf der Basis von Toleranz, dass wir sogar das nicht tolerierbare anfangen zu tolerieren. Und es gibt irgendwo Grenzen, was Moral betrifft, es gibt irgendwo Grenzen, was Gesetze betrifft, für die müssen wir einstehen. Für die müssen wir, nicht indem wir uns über Menschen aufregen, indem wir Menschen verurteilen, nein, alles in Liebe, alles in Gnade, aber wir müssen einen Standpunkt haben. Weil die Sache ist die, dass wenn wir verstehen, dass da eine Engelsaktivität ist, wenn wir verstehen, dass da irgendetwas vor sich geht, dass gewisse Gesetze, die durchgeführt werden, gewisse Sachen, die ausgelebt werden, dass sie definitiv nicht von Gott sind, beziehungsweise auf eine Grundlage von göttlicher Moral sind, sondern wirklich infiltriert, beziehungsweise gelehrt von gewissen gefallenen Wesen. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir, ich glaube zum Beispiel, nehmen wir ganz krasse Sachen, zum Beispiel, bis in die 60er Jahre hin, da war Vergewaltigung in einer Ehe, war nicht strafbar. Und das sind zum Beispiel Sachen, da müssen wir dagegen stehen. Oder nehmen wir da auch dieses Gesetz Rassismus in Amerika oder auch in vielen, vielen anderen Ländern, wo die Apartheid da war. Das kann nicht sein. Das sind Lehren des Teufels. Das sind Lehren von gefallenen Engeln, die sagen, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Und gegen sowas müssen wir definitiv aufstehen. Oder und da gibt es ja so viele Sachen, über die wir reden können, wo wir heute sagen, hey, durch Menschenrechte und so weiter, ich glaube, dass sie so stark einfach beeinflusst sind auch von der Bibel beziehungsweise vom göttlichen Gedankengut. Aber wir haben noch so unheimlich viel vor uns. Weil was wir dann irgendwann mal sehen, ist, aufgrund von Minderheiten, die wir nicht ausgrenzen dürfen, aber dass wir anfangen sozusagen zu akzeptieren, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Wo wir dann anfangen zu sagen, okay, naja, das ist und so weiter und so, und auf einmal wird alles irgendwie in Ordnung und dann ist es irgendwo schwierig. Nee, aber wo setzen wir einfach eine Grenze auf? Und da müssen wir einen Standpunkt haben. Da müssen wir einfach auch verstehen, okay, hey, dahinter stehen nicht Menschen, sondern Menschen haben angefangen zu glauben, was die Engel eigentlich freigesetzt haben. So wie in diesem Fall. Es sind Doktrinen, es sind Lehren von Dämonen, steht da. Genau. Und es ist einfach für uns wichtig zu verstehen. Dann, Engel werden aufgrund von Autorität tätig. Schaut mal, wieder ein Bibelvers, sehr umfangreich, aber mir geht es speziell um den 10. Vers. Schaut mal, für alle Männer und Frauen hier. 1. Korinther 11, 3 bis 12. Über das habe ich schon ein paar Mal gepredigt und ich hoffe, dass ich jetzt nicht da tief reingehen muss. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Hast du gehört, Ise? Das Christushaupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit verhülltem Haupt betet oder unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn aber eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Isa sieht echt gut aus. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willens. Schau mal, Vers 10. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Vers 11. Dennoch ist im Herrn weder Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Was war zuerst? Das Haar, das Huhn oder das Ei? Das ist sozusagen, was hier drin steht. Also, nein, aber um was es hier geht, ist, dass Gott eine Struktur aufgesetzt hat, okay, aufgelegt hat. Und die meisten, viele Denominationen bleiben daran hängen, müssen Frauen jetzt sozusagen Kopftücher tragen oder nicht? Meine Frau darf nicht, okay. Weil es gibt. Sollen Frauen Kopftücher tragen oder nicht, wenn sie beten, wenn sie weissagen und so weiter? Aber das Hauptding hier ist eigentlich gar nicht das. Das Hauptding hier ist eine gewisse Struktur, die Gott gegeben hat. Und um was geht es hier? Es geht eigentlich um Rebellion. Es geht hier gar nicht um ein Tuch, auch wenn es schöne Tücher gibt. Sondern du kannst 50 Tücher haben, aber rebellisch in deinem Herzen, dann bringt dir dein Tuch gar nichts. Und ich kann mich erinnern, wirklich, ich kann mich erinnern, eine Dame, beziehungsweise eine Pastorenehefrau, die bei uns mal zu Hause waren, und das erste, ich liebe Gespräche, habe ich da, wow, was sie so ihre Offenbarung erzählt hat, ist, wie Gott ihr offenbart hat, dass sie ein Kopftuch tragen muss. Und sie hat es sowas von mit Stolz erzählt, dass ich mir gedacht habe, junger Fisch, du bist mit dem Kopftuch bist du in Stolz rein. Das bringt ja gar nichts. Genau, das ist dann echt schwierig, weil genau das, es geht ja immer ums Herz. Es geht, und ich sag nicht, hey, ich habe ein Problem, wenn jemand eine Offenbarung hat, er soll ein Kopftuch tragen, auf gar keinen Fall. Okay? Das ist, genau, darüber will ich nicht urteilen. Aber es geht immer ums Herz. Wenn ich eine Offenbarung habe, ich bete auf Knien und fange an, alle anderen zu verurteilen, die nicht auf Knien beten. Dann bringt mein Knien gar nichts, außer Schmerz. Und deswegen ist es so, es geht hier darum. Und um was es hier geht, schaut mal, es geht darum, dass Gott eine Hierarchie aufgebaut hat. Und er sagt am Ende, hey, vor Gott sind alle gleich. Aber im Natürlichen nicht. Weil wenn es so wäre, würde meine Frau Kisten schleppen. Macht sie aber nicht. Ich bin der Mann, ich schlepp sie. Vor Gott sind wir gleich, vor den Menschen nicht. Ich hoffe, das sieht man. Und in dem Fall geht es hier auch darum, Gott hat eine Struktur aufgelegt. Und er sagt, hey, pass auf, das Haupt, wer ist ja das Haupt der Frau? Der Mann. Der Mann. Und sie sagt, hey, wenn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau, schaut mal. Und ihr Haupt soll verdeckt bleiben. Was bedeutet, sie braucht eine Autorität über sich selber. Sie braucht eine Autorität, die über ihr steht. Nicht jemand, der sie zwingt und irgendetwas. Versteht ihr? Weil mein Ding ist, die ganze Bibel ist nicht aufgebaut auf Egoismus, sondern auf Selbstlosigkeit. Und deswegen, auch wenn ich weiß, von der Autorität in der Ehe bin ich das Haupt meiner Frau. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie zwinge, etwas zu machen, sondern das ist eine größere Verantwortung, weil ich selbstloser bin. Weil Jesus ist die höchste Autorität aller und hat sein Leben niedergelegt für alle und hat, wisst ihr, er war der König, der König der Könige und hatte nicht einen einzigen Diener. Und das ist mein Vorbild. Er ist das Haupt aller. Er könnte dastehen. Wisst ihr, wie ich meine? Er sagt selber am Kreuz, ich könnte hier, wie viele 12 Legionen könnte ich vom Vater erbitten? Und er wird sie senden, aber mache ich nicht. Und so ist es ebenso in der Ehe. Ja, ich bin das Haupt. Ja, ich bin das Haupt. Aber nicht, damit ich eine Dienerin zu Hause habe, die putzt und so weiter. Da könnte ich diese sowieso schwer zwingen. Nein, sie putzt schon. Sondern mein Ding ist es, selbstlos zu sein. Aber nicht nur selbstlos zu sein, weil ich selbst bin Haupt, aber habe ja selber ein Haupt. Und das ist Jesus. Das bedeutet, wenn ich als Haupt ihr nicht diene, bedeutet es, dass ich zur Verantwortung gezogen werde bei Jesus. Er sagt, hey, pass mal auf, ich habe dich nicht zum Haupt gemacht, damit du hier, was weiß ich, eine Dienerin zu Hause hast, sondern dass du bei ihr das Beste rausholst. Das Beste rausholst. Gestern wirklich, diese war jetzt 2 Tage weg oder eineinhalb. Das war so schwierig für mich. Aber wirklich, ich habe einfach über unsere Ehe nachgedacht und habe gedacht, ich weiß, Isa liebt mich. Isa, bist du da? Oh, nein, schade, Mann, sonst könntest du es beschädigen. Aber ich weiß, sie ist super zufrieden mit mir. Ich weiß, sie ist total glücklich. Aber trotzdem, ich will als Haupt, will ich hier dienen, habe ich ihr wieder gestern gesagt, hey Schatz, gibt's irgendetwas, das ich verbessern kann? Nicht dir öfter Blumen zu kaufen oder so, das meine ich gar nicht. Sondern... Weißt du, vorhin hat sie gesagt, dass sie keinen Schrank hat, wo sie ihre Schuhe reintun. Und von der Seite, ich sag nicht von wem, sagt er, warum hier? Weißt du, so, im Sinne von, wieso kaufst du dir keinen größeren Schrank? Nein, du musst es anders sehen. Ich habe ihr so viele Schuhe gekauft, dass es nicht in ihren Schrank passt. Aber mein Ding ist so, habe ich gesagt, Isa, gibt es irgendetwas, das ich verbessere? Irgendwas an meiner Charaktereigenschaft, wie ich mit dir umgehe, wie ich unsere Familie sozusagen versorge und sage, gibt es irgendetwas? Und sofort sagt sie zu mir, hey, darüber muss ich nachdenken. Halleluja, weil hätte sie sofort gleich was gehabt. Das war so, oh, Schrott. Und ich sage, hey, Schatz, darüber muss ich echt mal nachdenken. Halleluja, ich habe mir sofort auf die Schultern geklopft. Und in dem Augenblick meine Belohnung im Himmel verloren. Halleluja. Aber schaut mal, wie sensibel der Himmel ist. Dass sie sagt, warum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen? Die Autoritätsstruktur, die in einer Ehe aufgebaut worden ist, ist so wichtig, dass wenn eine Frau rebelliert und denkt, okay, nein, ich will hier leiten, ich will hier führen und so weiter, und das bedeutet nicht, dass eine Frau alles machen muss, was sie meint, wieder, versteht mich nicht falsch, ich bin der Erste, der freien Frauen freisetzt. Aber es geht hier darum, um diese Struktur, dass, wenn das nicht passt, dass die Engelsaktivität geht zurück. Und er sagt, warum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben? Wer ist ihr Haupt? Der Mann. Um der Engel willen. Damit die Engel aktiv werden können. Deswegen bin ich, Ehemann hat ein Haupt. Jesus. Jederzeit, jeden Tag, wo ich sage, Gott, helf mir, sei mein Hirte heute am heutigen Tag, damit ich das Haupt sein kann, damit die Engel aktiv sein können in unserem Leben. Und wenn das nicht da ist, diese Engelsaktivität ist sensibel, weil sie einfach auf Ordnung reagieren, weil sie auch in Ordnung sind, weil sie in Ordnung arbeiten. Und wenn Unordnung da sind, können sie nicht. Wir denken manchmal, naja, Engel sind immer aktiv. Nein, Engel sind super loyal. Engel sind immer in der Ordnung Gottes. Und wenn die Ordnung nicht versteht, was sollen sie machen? Und deswegen steht hier, darum soll die Frau eine Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen, damit die Engelsaktivität nicht zurückgeht, sondern dass die Engel weiterhin das Werk vollbringen können in unserer Familie, wozu wir berufen sind. Schatz, das war gerade richtig gut, was ich erzählt habe. Hätte es Saar sein sollen. Und das Letzte, was ich, weil ich habe nicht mehr keine Zeit, wir müssen Kaffee trinken und brezeln. Ist, Engel befinden sich lediglich unter Gottes uneingeschränkter Autorität. Lediglich unter Gottes uneingeschränkter Autorität. Wir sind nicht, auch wenn die Bibel sagt, dass sie dienstbare Geister sind, um unseres Werks willen bedeutet nicht, dass sie unsere Diener sind. Und das ist oft, wo viele unterscheiden, sie sind, die sind dienstbare Geister, also sind es meine Diener. Und dann sagt man, das war meinem Diener, kann ich sagen, was er zu tun hat. Nein, sie sind unter uneingeschränkter Autorität Gottes, nicht unserer. Wir sind nicht diejenigen, die ihnen sagen, was zu tun ist. Es ist Gott. Und wir sind diejenigen, die alles in Ordnung bringen, dass sie es vollbringen können. Wie zum Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, mit Frauen und der Macht auf dem Haupt. Und schaut mal, Offenbarung 22, 8 bis 9. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigt. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Weil das ist das, was sie machen. Bete Gott an. Sie sind unter uneingeschränkter Autorität Gottes. Das ist das, wer ihre Autorität ist, nicht wir. Die Bibel sagt, dass wir Engel richten werden, das ist was komplett anderes. Aber Engel sind lediglich unter Gottes uneingeschränkter Autorität und darin wirken sie. Was Gott sagt, die Ordnung, die Gott aufgebaut hat, wenn die nicht besteht, ist es unsere Aufgabe, durch Gebet, unsere Aufgabe, durch unseren Lebensstil Ordnung zu schaffen, damit die Engel wieder volle Fahrt voraus aktiv sein können. Und dann Hiob 1,6, hier seht ihr. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzuführen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Wie, weiß man so, erwähne ihn doch nicht, weiß man so, Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum umhegt? Und das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke dir jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dich nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Wisst ihr, was mich stört? Hiob hatte kein Mitspracherecht. Hiob hatte kein Mitspracherecht. Was? Es geht um Hiob. Wenn ich überlege, es wird über meine Zukunft, über meinen Wohlstand entschieden, ohne dass ich Mitspracherecht habe, finde ich irgendwie krass. Aber hier siehst du, sogar Satan ist unter uneingeschränkter Autorität Gottes. Nicht mal er darf machen, was er will. Nicht mal er darf machen, was er will. Er versucht es, weil die Bibel sagt, er ist gekommen, um zu stehlen, um zu
Rauben und um zu töten. Nee, rauben und stellen das Gleiche. Zu lügen. Nee,
Zu rauben, zu stellen und zu töten.
wie?
Zu rauben, zu stellen und zu töten.
Okay, rauben und stellen das
Ach
Gleiche.
so,
Zerstören,
zerstören.
sehr gut, danke. Halleluja, Gott sei Dank kennt ihr eure Bibel. Nicht so wie der Pastor. Anyways. Aber er versucht es zwar, aber er kann nicht machen, was er will, sondern er ist ebenso unter uneingeschränkter Autorität Gottes. Und schaut mal, aber Hiob ist so gigantisch. Vers 21 und 20. Und er sagte, seine Frau hat zu ihm gesagt, schau mal, hältst du noch immer an Gott fest? Fluch ihn doch. Such dir eine andere Religion. Such dir einen anderen Gott. Such dir doch einen anderen Erlöser. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Wenn du hier bliest, weißt du, Hiob hat nicht uneingeschränktes Verständnis über Gott gehabt, aber Hiob hatte Gottesfurcht. Hiob hatte Gottesfurcht und eins hat er verstanden, egal was ist, Gott ist gut. Das ist das, was ich nur von der Isa liebe, die sagt, egal was du durchgehst, du darfst nie da loslassen. Zu verstehen, zu wissen, daran festhalten, Gott ist gut. Gott ist gut. Und was ist das, was Hiob gemacht hat? Er hat nicht alles verstanden, wieso gewisse Sachen in seinem Leben passieren, wie sie passieren, wieso muss es ihm passieren. Er hatte keine Ahnung. Aber eins wusste er. Er hat sich gesagt, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Nackt bin ich hierher gekommen, nackt werde ich wieder gehen. Ich preise den Herrn. Ich verstehe nicht alles, wir verstehen nicht alles, ich verstehe nicht alles, wie Engel funktionieren, wie die Engelstruktur ist, aber eins weiß ich, wenn wir die Furcht des Herrn haben, wenn wir mit dem Herrn wandeln, dann weiß ich, dann kommt Ordnung in unser Leben, wenn wir das umsetzen, was das Wort Gottes uns mitteilt, uneingeschränkt das umsetzen, dann weiß ich, kommt die Ordnung in unser Leben und Engelsaktivität wird freigesetzt. Weil die Frage ist immer nur, ist nicht, sind die Engel auf unserer Seite oder auf der anderen Seite? Die Frage ist, auf welcher Seite sind wir? Josua 5, mein letzter Bibelvers. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Dann ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Herrn, des Heeres des Herrn, zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Das hier war Jesus, bevor er in seinem Leib ein paar hundert Jahre später kam. Aber Jesus sagt, er ist der Oberste des Heeres des Herrn. Er ist die uneingeschränkte Autorität über die Engel. Und die Frage für uns ist wie bei Josua, nicht auf welcher Seite stehen Engel, wir haben Engel, nein, auf welcher Seite stehen wir? Weil auch dieser Engel, was er in Josua mitgeteilt hat, wenn du auf Gottes Seite bist, so wie ich auf Gottes Seite bin, dann hast du Ordnung in deinem Leben und uneingeschränkte Engelsaktivität. Halleluja. Amen. Die Uhr lässt nicht mehr zu. Aber einfach, mir ist es wichtig, dass wir einfach nicht so, sondern dass wir wirklich uns bewusst sind, hey, es gibt einen übernatürlichen Raum. Übernatürlichen Raum und er ist sensibel. Es gibt Engel, Gott hat uns Engel gegeben, aber auch dieser Raum ist sensibel. Die Engel sind nicht unter unserer Autorität, sie sind unter Gottes Autorität. Und wollen wir Engelsaktivität in unserem Leben sehen, dann lasst uns hier festhalten, dran festhalten, was der Herr uns sagt. Und dann werden wir einfach Dinge sehen in unserem Leben, weil alles, was passiert auf der Erde, hat Gott so gemacht, dass es durch Engel geschieht. Ist das nicht krass? Die meisten, ich müsste mal durchschauen, aber bestimmt über 90% der Dinge, die auf der Erde geschehen, hat Gott delegiert durch Engel. Ich finde das krass. Amen. Diese Blätter in Ihrer Bibel und wir was sagen? Eigentlich schon.
Ich glaube gar nicht. Ich fand es interessant, weil ich das so jetzt noch nie gehört habe, dass Engel eigentlich Lehre auch verbreiten. Und da fiel mir das ein, was ich letzte Woche gesagt habe aus der Offenbarung, wo Jesus immer sagt, dem Engel der Gemeinde sage. Und er sagt nicht, sag's der Gemeinde, sondern sag's dem Engel. Warum? Ja, nicht, dass es der Engel weiß, sondern dass es im Endeffekt die Gemeinde weiß. Und wenn du wirklich so mal ein bisschen einfach aufgrund von dieser Aussage so ein bisschen im Hintergrund guckst, wie oft eigentlich Engel Schriftstücke bringen und einfach Schriftrollen bekommen, auf denen was steht, was mit Aufträgen zu tun hat. Genau, das wollte ich einfach noch so ein bisschen ergänzen, weil es ja so, oh, huch, seit wann? Wir sehen ja, hier vorne steht ja kein Engel und predigt oder so, sondern es sind ja wir. Aber oft sind Botschaften, die wir bekommen, einfach auch Botschaften von Engeln, die zuerst Engel bekommen haben. Genau, Engel Gabriel ist ja auch ein Botschafterengel. Genau, das wollte ich auch ein bisschen ergänzen. Halleluja. Thank you.